LBBW Research to go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Research to go, dem Unternehmenspodcast der LBBW aus dem Stuttgarter Hauptbahnhofsbüro. Liebes Auditorium, das Thema Sicherheit hat spätestens mit der Zeitenwende 2022 einen ganz neuen Stellenwert erhalten. Es hat viele Facetten. Wir reden da längst nicht nur über Armeen und Rüstungsgüter. Auch unsere Infrastrukturen sind in diesem Kontext ein großes Thema, so zum Beispiel die Kommunikationswege. Und darüber möchte ich heute mit zwei Fachleuten sprechen. Zunächst aus dem Research Bettina Deuscher, seit 2 Jahrzehnten Analystin für die Telekommunikationsbranche, aber nun endlich auch mal im Podcast zu Gast. Hallo Bettina.
Hallo Bernd.
Und wie schon zur Tradition geworden, auch diesmal soll der Blick der Analystin durch die Kundenperspektive ergänzt werden. Auch hier eine Premiere. Heiko Voss betreut Unternehmenskunden der LBBW mit Schwerpunkt Telekommunikation. Willkommen bei uns, Heiko.
Hallo Bernd.
Ja, Heiko, du betreust ja vor allem die großen Nummern der Branche, aber damit siehst du ja auch, wie deren Geschäft in der Breite so läuft.
Ja, erstmal vielen Dank, Bernd, dass ich hier in deinem Podcast teilnehmen kann. Ja, wir in der LBBW im Multinationals-Bereich betreuen Kunden ab einer Umsatzgröße von 1 Milliarde. Ich bin hauptsächlich für europäische Kunden zuständig. Das heißt, die LBBW versucht im europäischen Markt Fuß zu fassen und hat dies teilweise schon geschafft. Und da betreue ich TMT-Kunden in den westlichen Märkten wie Italien, Spanien, Benelux, Frankreich, Nordics und UK.
Ja, und Telekommunikation ist schon seit langem als kritische Infrastruktur eingestuft. Dazu gibt es aber jetzt ein neues Gesetz. Seit dem 1. Januar gilt das KRITIS-Dachgesetz, also Regeln zum Schutz kritischer Infrastruktur. Diese Infrastruktur soll eben nicht einfach durch einen kleinen Zwischenfall total lahmgelegt werden können, sondern neudeutsch resilient aufgestellt werden. Und das zieht deutlich weitere Kreise. Bettina, du beobachtest ja auch Regulatorik immer sehr genau. Deine Branche, Telekommunikation, war schon in der ersten Stufe dabei, ebenso wie Versorger und Verkehrsinfrastruktur. Aber jetzt zieht KRITIS doch deutlich größere Kreise.
Ja, Bernd, vollkommen richtig. Und da muss ich erstmal noch einen Schritt zurückgehen, und zwar zum großen ganzen Bild in Europa. Du hast völlig richtig gesagt, schon seit Jahren sind die Telcos neben den Versorgern Anbieter der kritischen Infrastruktur. Die sind auch schon lange der Regulatorik unterworfen, aber man hat jetzt festgestellt, aufgrund der aktuellen Entwicklungen, sei es eine Zuspitzung der Bedrohungslage oder auch Naturkatastrophen, andere Sabotagevorfälle, die es in der Vergangenheit nicht gab, dass man dann nachlegen muss. Sprich, die EU-Gesetze sind in die Jahre gekommen, und das, was du jetzt ansprichst, ist quasi die Umsetzung in nationales Recht. Was ist passiert? Bisher waren also 3 Sektoren von diesen strengen Vorgaben betroffen, außer den Telcos und Versorgern auch unsere große Logistik wie Transport, Schifffahrt, Flughäfen und Bahn. Neu dazugekommen sind also 8 Sektoren, die zähle ich gerade mal auf. Das betrifft die Ernährung, Wasserversorgung, Medien, Gesundheit, Medizin, Abfallversorgung, die Staat mit seinen ganzen Einrichtungen, Finanzversicherungswesen und auch den Weltraum. Was heißt das für die einzelnen Unternehmen, die jetzt neu dazukommen von der Betroffenheit? Wichtig ist grundsätzlich mal, sie sind von essentieller Bedeutung für die Grundversorgung. Also die öffentliche Sicherheit soll sichergestellt sein, und auch kleine Unternehmen kann das durchaus treffen. Da gilt eine Schwelle von einer Betroffenheit von mehr als 500.000 Menschen, die von diesem besagten Unternehmen betroffen werden. Und wer es ganz genau wissen will, der geht auf die BSI-Webseite. Da kann er als Unternehmer prüfen, ist mein Unternehmen von NIS2-Relevanz betroffen.
Ja, das leuchtet ein, dass man auch sich wesentlich mehr Sektoren anschauen muss, denn zur Versorgung der Bevölkerung braucht es eben mehr als Strom und Wasser. Und da haben wir ja auch schon Beispiele sehen müssen in der Vergangenheit.
Ja, ich würde einen ganz erstaunlichen Fall, der jetzt schon eine Weile zurückliegt, aber das wunderbar zeigt, was da passieren kann, kurz erwähnen. Und zwar, das war ein Cyberangriff im Jahr 2022 auf Metro. Und wieso ist das so bezeichnend gewesen? Weil wir es mit einem Wholesaler im Retail-Bereich zu tun hatten und deshalb die Warnung, das betrifft nicht nur hier Deutschland, sondern bei Metro ist konkret in dem Vorfall auch die Software mit allem, was dahinter hängt, in Frankreich ausgefallen. Ja, was war passiert? Erstmal hat es gute 2 Wochen gedauert, bis man das ganze Ausmaß von dem Hackerangriff überhaupt absehen konnte. Es steckt eine Erpressungssoftware dahinter und quasi muss man sich den Super-GAU aus Unternehmersicht vorstellen. Nach und nach sind die Betriebssysteme runtergefahren, zuerst in Deutschland, dann in Österreich und auch in Frankreich. Nächste Frage, welchen Schaden gab es? Der war immens. Also die Geschäftstätigkeit und die Finanzen waren betroffen. Zusammengefasst, der Umsatz im niedrigen dreistelligen Millionenbetrag verloren, Einbußen und das EBITDA im mittleren bis hohen zweistelligen Millionenbetrag. Ja. Und die Störungen, die anfielen, muss man sich vorstellen, die gesamte Logistik, die bei so einem Wholesale-Betrieb dahinter steht, ist beim System runterfahren betroffen. Sprich, da geht keine Ware mehr rein und raus aus dem Lager oder, und jetzt wird's mühsam, alles muss manuell erfasst werden. Und genau das ist in dem Moment passiert, weil auch die Kassensysteme nicht mehr funktionierten. Und dann kann man sich ansatzweise vorstellen, was nämlich die Folge war, dass es manuell erfasst wurde, um den Betrieb langsam wieder hochzufahren. Zeitgleich wurde versucht, an dem Softwareproblem zu reparieren. Und Improvisation war das Gebot der Stunde. Und letztlich dazu auch die große Betroffenheit. Die Krisendauer war jetzt nicht nur ein paar Wochen, mit denen das Unternehmen zu kämpfen hatte. Tatsächlich war Metro über ein Jahr, was man an der Kommunikation am Kapitalmarkt merkte, mit der Aufarbeitung von diesem Angriff beschäftigt, bis alles wieder in den Systemen war, bis quasi wieder Business as usual möglich war.
Also immerhin, es gab eine gewisse Resilienz. Das Geschäft ist nicht komplett zusammengebrochen, aber doch auch einen immensen Schaden, auch finanziellen Schaden. Und da werden wir als Bank natürlich immer ganz besonders hellhörig, denn wir sind ja in der Regel auch Kreditgeber. Ja, jetzt kommen die gesetzlichen Vorgaben. Da kommt einiges auf die Firmen zu, Heiko, oder?
Ja, Bernd, die Unternehmen sind betroffen. Hier vor allem werden die Anforderungen an die IT-Sicherheit erhöht. Unternehmen müssen die Einführung von Informationssicherheiten und Managementsystemen darstellen. Hier gibt es gewisse ISO-Standards, die umgesetzt werden können. Zudem müssen die Unternehmen auch ihre Netzwerke und Systeme absichern und Notfall- und Wiederanlaufpläne bekannt geben. Zudem gibt es Meldepflichten und Incident Response. Das heißt, Unternehmen müssen bei Vorfällen diese Informationen an eine Sammelstelle melden. Und neuerdings gibt es auch Nachweispflichten und Audits. Unternehmen werden alle 2 Jahre auf die sicherheitsrelevanten Maßnahmen geprüft. Hier gibt es dann eine Zertifizierung und Dokumentationspflichten. Allem kann man sagen, dass auf Unternehmen hier vor allem im ersten Moment Kosten zukommen. Kosten dann für IT-Sicherheit und aber auch für die Schulung von Personal. Zudem ist es so, dass Führungskräfte und auch das Management der Unternehmen immer mehr auch in Haftungsrisiken reinlaufen, sollten gewisse Sicherheitsaspekte nicht berücksichtigt werden oder verbessert werden.
Das heißt, der Staat achtet dann auch wirklich drauf, dass die Firmen mitziehen. Aber sie sind anscheinend ganz gut unterwegs.
Ja, in den meisten Firmen gehört es einfach zum alltäglichen Arbeiten. Ja. Und es gab ja auch schon genug Fälle in der Vergangenheit, so dass die IT-Sicherheit eigentlich bei allen Firmen auf der Agenda ist. Zudem ist es so, dass der Staat oder der Regulator jetzt in diesem Fall einfach nur eine Vereinheitlichung anstrebt. Und so ist es so, dass gewisse blinde Punkte, die bisher, Unternehmen aus dem eigenen Saft vielleicht nicht gesehen haben, jetzt in einem Audit auch einfacher gefunden werden können. Trotzdem ist es so, dass die meisten Firmen, mit denen wir zu tun haben, eigentlich da sehr gut aufgestellt sind.
Und wenn ich da vielleicht kurz ergänzen darf, die ganzen neuen Meldeeinrichtungen auf EU-Ebene, die sollen eben dazu beitragen, dass wenn eine Krise im Land X in Europa ausbricht, dass eine bessere Abstimmung länderübergreifend stattfindet, weil das haben bisherige Vorkommnisse in einzelnen Ländern gezeigt, dass da noch Luft nach oben ist bei der Zusammenarbeit.
Ja, genau, denn Sicherheit ist eben ein europäisches Thema. Ja, du hast es schon gesagt, Heiko, das kostet natürlich auch alles viel Geld. Doch die Kosten des einen sind die Aufträge des anderen. Die Telekom-Unternehmen tummeln sich auf diesem Feld ja auch als Anbieter, Bettina.
Ja, ist klar, wo Geld zu verdienen ist, sind die auch. Also ganz klar muss man sagen, rund um IT-Solutions und Services denkt man zuerst natürlich an Anbieter wie IBM, CrowdStrike, Fortinet, Bechtle und die Palo Altos dieser Welt. Aber alle TK-Netzbetreiber in Europa sind in dem Bereich genauso aktiv. Eine Deutsche Telekom extra mit der Tochtergesellschaft T-Systems. Eine Telefonica hat auch eine Tochtergesellschaft, die Telefonica Tech heißt, gegründet, Schwerpunkt Cyber Security. Eine Orange Cyber Defense ist mittlerweile auch schon einige Jahre im Markt. Die Scandix, Telia, Telenor und Elisa genauso. Also es kommt da kein Telekom dran vorbei, sich diesem großen Wachstumsmarkt rund um IT-Services und Lösungen zu stellen.
Aus Coverage-Sicht sehen wir hier zwei unterschiedliche Herangehensweisen bei den Telcos. Zum einen sehen wir natürlich ein großes deutsches Unternehmen, das hier im Wesentlichen auch als Rechenzentrumbetreiber unterwegs ist und Anbieter für Cloud-Lösungen. Andersrum kann man sagen, dass sich manche Telcos auch nicht ganz so große Ziele setzen und eher die Infrastruktur wie die Anbindung der Rechenzentren und die Hardware und Ausrüstung der Rechenzentren betreiben und weniger in das cloud-basierte Geschäft gehen.
Ja, Cloud Computing ist natürlich auch ein großes Sicherheitsthema. Ja, wir versuchen ja, da auch die Ressourcen wieder nach Europa zurückzuholen. Aber auch darüber hinaus müssen die Telekom-Unternehmen natürlich selber an der Sicherheit ihrer Netze arbeiten. Cybersicherheit ist das eine, aber das andere sind Schwachstellen in der Hardware.
Ja, vollkommen richtig, Bernd. Die physische Sicherheit, gerade von einem TK-Betreiber, wo fängt die eigentlich an und wo hört die auf? Also betroffen ist die gesamte Netzarchitektur und da geht es eigentlich vom Zugangs- über Übergabepunkt bis zum Endgerät und entlang sämtlicher Leitungen und dann auch in speziellen Räumen, sprich, wo die Server nachher stehen oder, um jetzt in der TK-Welt den Schwerpunkt zu setzen, die sogenannten Außenanlagen. Jeder hat schon mal gehört, Street Cabinets, die dann sogenannt die Verteilerkästen aus der alten Kupferzeit, die in den einzelnen Stadtgebieten dann stehen. Und die müssen natürlich auch in der Öffentlichkeit vor unberechtigtem Zugang geschützt werden, weil jeder unberechtigte Zugang bedeutet Gefahr von Manipulation. Schließlich ist es aber so, wie du schon sagtest, es landet wieder in der Software, weil vieles eben digital gesteuert und verwaltet wird. Also gerade diese Street Cabinets muss man sich vorstellen, dass die Schließberechtigungen, die sind auch hochentwickelt, aber digital geschalten, werden auch online quasi verwaltet, was das Ganze transparent und wartungsarm macht. Aber wenn dann natürlich Zugangsberechtigungen falsch vergeben werden, fehlen oder es Schwachstellen in dem Vergabesystem hat oder auch bei TK-Räumen mit Servern, Alarmsystemvorrichtungen fehlen, dann ist hier natürlich das Einfallstor offen für Schadfälle. Andere Komponenten noch, um kurz zu erwähnen, Router, Modem, WLAN-Zugangskomponenten oder die Mobilfunkrepeater. Da dreht sich eigentlich auch alles um Schwachstellen bei den Schnittmengen. Ja. Und Virtual Local Area Networks, wenn die nicht sauber getrennt sind, die kommunizieren jeweils mit Endgeräten, da ist auch die Krux dahinter, dass die sauber getrennt sind, um auch unter Sicherheitsaspekten einen Mehrwert zu liefern. Und da kann natürlich auch bei unsachgemäßem Aufbau von so Netzwerken dann einiges schiefgehen.
Ja, und noch ein spezielles Thema, ein bisschen was für Feinschmecker hast du dir mal angeschaut, Bettina. Die Unterseekabel, das ging ja zuletzt auch immer wieder durch die Medien.
Ja, die sind so verdeckt und denkt man gar nicht dran, aber ich halte sie für sehr wichtig, weil sie Kontinente und Inseln letztlich mit dem Datenverkehr und dem Internet versorgen. Was ist das Besondere an diesen Kabeln? Glasfaser in Unterseekabeln ist zerbrechlich. Ja? Sie wird isoliert, sie wird auch mehrschichtig ummantelt und so sicher wie möglich verbaut, aber sie bleibt bruchanfällig. Und jetzt muss man sich vorstellen, Meereszugänge, je weiter das dann die Kontinentalplatte verlässt und auf tiefere Lagen geht, da liegen die relativ ungeschützt. Ja? Man kann da jetzt Tiere bemühen für Angriffe auf die Kabel, aber hauptsächlich sind es tatsächlich die Menschen, Fischereinetze oder Anker, die schusseligerweise oder man unterstellt Mutwilligkeit am Boden lang geschleppt werden. Und eben diese Vorfälle sind jetzt in den ganzen Tumulten der Krisen hochgekommen. Und da gewinnen diese ganzen Unterseekabel doch an Bedeutung. Ja? Es braucht nämlich gerade, wenn so ein Kabel beschädigt ist, spezielle Unterwasserfahrzeuge zum Einsatz, die das dann erstmal den beschädigten Abschnitt abtrennen und austauschen können. Und da ist die Anzahl der Reparaturfahrzeuge, sage ich mal, auch begrenzt in diesem Spezialgebiet.
Ja, aber ich konnte deiner Studie zumindest entnehmen, dass sich diese Kabel auch relativ schnell wieder reparieren lassen. Das ist also nicht zu vergleichen mit der Zerstörung einer Gaspipeline beispielsweise. Aber insgesamt können wir natürlich sagen, die Telekom-Betreiber werden doch wohl in den nächsten Jahren viel investieren müssen.
Auf jeden Fall. Der Breitbandausbau ist auch gerade jetzt nach Deutschland geblickt bei Weitem noch nicht zu Ende. Das ist eine langfristige Angelegenheit. In den nächsten 5 Jahren ist auf jeden Fall von einem mittleren zweistelligen Milliardenbetrag auszugehen, die Telcos da noch in die Hand nehmen werden. Und was in der aktuellen politischen Diskussion vielleicht ein bisschen weniger prominent ist, aber man auch noch dran denken muss, vor 2 Jahren haben die Telco-Netzbetreiber in Deutschland mit der Regierung eine Vereinbarung getroffen, um kritisch eingestuftes oder nennen wir es risikobehaftete Komponenten aus den Netzwerken sukzessive zu entfernen. Zunächst mal aus dem wichtigen Kernnetz der entstehenden 5G-Netze bis Ende diesen Jahres und dann schrittweise auch in den Zugangs- und Transportnetzen bis Ende 2029. Und das alles verursacht natürlich auch Kosten. Es geht da nicht nur darum, die alten oder kritischen Komponenten auszubauen, sondern für Ersatz zu sorgen. Und das darf man nicht vergessen, da sind wir wieder bei der kritischen Infrastruktur. Die Versorgung soll in der Zeit ja davon nicht beeinträchtigt sein und uneingeschränkt aufrechterhalten bleiben. Also für die Unternehmen bleibt es spannend und jede Menge Arbeit wartet auf sie.
Ja, und auch für uns natürlich spannend, denn die Investitionen müssen ja finanziert werden. Die Bank ist Geldgeber und muss sich auch die Risiken anschauen. Heiko.
Ja, die LBBW spielt ja auch eine Schlüsselrolle für Deutschland und steht als Finanzierungspartner zur Verfügung, sei es über unsere Projektfinanzierungskollegen, die wirklich maßgeblich auch da den Ausbau der Glasfaserkabel in Europa auch unterstützen, oder sei es über die bilaterale Finanzierung, die wir Unternehmen anbieten. Bei größeren Finanzierungen gibt es auch noch die Möglichkeit, sogenannte Investoren mit ins Boot zu nehmen. Die LBBW ist hier als Nummer 1 im Schuldscheinmarkt aktiv, so dass wir auch Investoren für den Ausbau finden können, falls die Unternehmen sich da schwer tun.
Ja, und nicht nur die Telekommunikationsanbieter werden investieren müssen in ihre Kommunikationsstrukturen, sondern natürlich genauso auch deren Kunden, denn die haben ja auch noch mal im Haus Telekom-Infrastrukturen, die Sicherheitslücken haben, oder?
Ja, genau, Bernd. Hier wird eine große Investitionswelle auf die Unternehmen zurollen. Gerade die internen Netzwerke müssen hier nochmal aktualisiert werden. Und auch hier, wie Bettina schon gesagt hat, wird die kritische Infrastruktur nach und nach rausgelöst werden, so dass die internen Systeme resilienter werden.
Also es gibt viel zu tun und es gibt auch viel zu finanzieren für uns. Telekommunikationssicherheit bleibt ein Thema der nächsten Jahrzehnte. Vielen Dank, Bettina. Vielen Dank, Heiko. Und vielen Dank Ihnen, liebes Podcast-Auditorium, fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie wieder ein. Es verabschieden sich
Bettina Deuscher, Analystin für die Telekom-Branche.
Und Heiko Voss, Key Account Manager TMT.
Und natürlich Bernd Ferno. Und der darf Sie zum Schluss, wie üblich, noch auf den Disclaimer auf unserer Homepage aufmerksam machen. Dort finden Sie auch ausgewählte Publikationen frei verfügbar, wie das Kapitalmärkte Daily, aber auch natürlich als Abonnent unser gesamtes Spektrum, insbesondere dann auch die Studien von Bettina Deuscher.
Das war LBBW Research to Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Jetzt abonnieren oder besuchen Sie uns auf lbbw.de. Wir verfolgen für Sie Weltwirtschaft und Finanzmärkte, analysieren Märkte und Trends. Bereit für Neues. LBBW.